Wir wissen, dass etwa ein Viertel bis ein Drittel der Frauen in der Schwangerschaft Alkohol konsumieren. Und wir wissen, dass etwa 2% der Kinder eine fetale Alkoholspektrumstörung haben. Die Menschen mit FSD haben eigentlich ein Recht darauf, besser versorgt zu werden. Und die Versorgung ist in Deutschland einfach in keinster Weise irgendwie ausreichend.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema FASD, fetale Alkoholspektrumstörung. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Alkohol in der Schwangerschaft klingt irgendwie nach 1950, ist aber weiterhin leider brandaktuell. Die alkoholtoxischen Gehirnschädigungen beim Kind, die daraus hervorgehen können, die sind irreparabel und gehen häufig mit einer chronischen Behinderung einher. Sie bilden ein Spektrum. Drei Formen unterscheiden wir: fetales Alkoholsyndrom, partielles fetales Alkoholsyndrom und alkoholbedingte entwicklungsneurologische Störung. Wie man diese Formen erkennt, einordnet und diagnostiziert, darüber sprechen wir heute. Ich begrüße herzlich Frau Professorin Miriam Landgraf. Sie ist Kinderärztin, Psychologin und arbeitet am LMU-Zentrum für Entwicklung und komplex chronisch kranke Kinder. Frau Professorin Landgraf, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ihre Arbeitsschwerpunkte, das sind ja fetale Alkoholspektrumstörungen und Drogenexposition in der Schwangerschaft. Beides wollen wir uns heute näher ansehen. Fangen wir doch mal mit den FASD an, mit den fetalen Alkoholspektrumstörungen. Was versteht man darunter?
Genau, fetale Alkoholspektrumstörung ist ein Sammelbegriff für verschiedene Erkrankungen. Und diese Erkrankungen werden alle verursacht durch pränatale, also vorgeburtliche Alkoholexpositionen. Das heißt, wenn die Frau in der Schwangerschaft Alkohol konsumiert, hat sie ein großes Risiko, dass ihr Kind erkrankt, eben an dieser fetalen Alkoholspektrumstörung. Und da gibt es verschiedene Untertypen, nämlich das fetale Alkoholsyndrom, das partielle fetale Alkoholsyndrom und die alkoholbedingte entwicklungsneurologische Störung.
Ich sage auch noch mal kurz die Abkürzungen dazu. Ich möchte ja wetten, dass wir die gleich die ganze Zeit benutzen. Also wir haben das fetale Alkoholsyndrom, FAS. Ich denke, das ist den meisten bekannt. Dann das partielle fetale Alkoholsyndrom, PFAS oder PFAS. Und dann die alkoholbedingte entwicklungsneurologische Störung, ARND, wegen des englischen Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorder. Das die Abkürzungen. Wie groß ist denn dieses Spektrum medizinisch? Von wie vielen Menschen sprechen wir da?
Also im Prinzip ist es so, dass wir ein sehr großes gesundheitspolitisches und gesellschaftliches Problem haben mit dem Alkohol in der Schwangerschaft. Wir wissen, dass etwa ein Viertel bis ein Drittel der Frauen in der Schwangerschaft Alkohol konsumieren. Das heißt, eine riesenhohe Zahl. Und wir wissen, dass etwa 2% der Kinder eine fetale Alkoholspektrumstörung haben. Warum ist der Alkohol jetzt eigentlich so problematisch? Also der Alkohol geht vom mütterlichen Blut ganz ungehindert über die Plazenta, also den Mutterkuchen, in den kindlichen Körper, in den kindlichen Kreislauf und kann dort als direktes Zellgift und Zellteilungsgift sozusagen die Organentwicklung beeinträchtigen. Das kann alle Organe des ungeborenen Kindes betreffen und ganz besonders vulnerabel ist das sich entwickelnde kindliche Gehirn. Und das ist auch das, was dann als Auswirkung klinisch vor allem sichtbar ist, nämlich eben diese Erkrankung FASD, die Störungen der Entwicklung, der Kognition, des Verhaltens und so weiter beinhaltet. Und diese Störung hat eine sehr große Folge auch für die Alltagsfunktionalität der Kinder und natürlich dementsprechend auch der Lebensqualität der Kinder und auch der Familien. Und was da, glaube ich, nochmal wichtig ist zu betonen, ist eben, wir wissen gar nicht, wie viel Alkohol, wie viel Schaden anrichtet. Das ist, wird sehr, sehr häufig gefragt, ja, wie viel kann ich denn trinken, damit nichts passiert. Und da ist ganz international ganz klares Statement, dass man einfach gar nichts trinken sollte in der Schwangerschaft, weil wir es nicht wissen. Ja. Und die Frage ist natürlich auch, ist diese Frage, wie viel darf ich denn überhaupt gerechtfertigt? Ja, ich kenne keine Frau, die sagt, wie viel Sushi darf ich denn essen oder wie viel Rohkäse, damit dem Kind nichts passiert, sondern ich glaube, man muss die Aufklärung der Frauen eben so gestalten, dass man sagt, wenn sie kein Risiko für ihr Kind eingehen wollen, dann sollten sie kein Alkohol in der Schwangerschaft konsumieren.
Lässt sich denn aus den empirischen Daten irgendetwas ableiten? Also haben wir es da eher mit einem linearen Zusammenhang oder mit einem exponentiellen zu tun? Gibt es da Informationen zu?
Nein, also wir wissen verschiedene Risikofaktoren. Erstens Risikofaktoren dafür, dass die Frau in der Schwangerschaft trinkt. Und die sind zum Teil auch überraschend. Also es sind eher die sozioökonomisch gut gestellten Frauen, die in der Schwangerschaft Alkohol konsumieren. Würde man vielleicht nicht so erwarten. Und auch die älteren Frauen. Und dann gibt es wiederum Risikofaktoren dafür, dass wenn die Mutter Alkohol konsumiert, das Kind auch tatsächlich eine fetale Alkoholspektrumstörung erleidet. Und da spielen Faktoren wie Ethnizität, Ernährung, Genetik, Epigenetik eine ganz große Rolle. Und diese Risikofaktoren, die kennen wir zwar, aber wir wissen nicht, wie die gewichtet sind und wir wissen auch nicht, wie die zusammenspielen. Das heißt, wir können leider keine, sag mal, Risikokurve oder irgendwas in dieser Art entwickeln. Deswegen eben ganz klare Statements von der WHO, von der CDC, kein Alkohol, wenn man schwanger werden will und wenn man schwanger ist.
Jetzt haben Sie Punkte genannt wie Alter, sozioökonomischer Status, Ethnizität. Können Sie sowas zeichnen wie einen Steckbrief für jemand besonders Gefährdeten?
Ja, bei der Ethnizität ist es tatsächlich so, dass wir wissen, dass Menschen asiatischer Herkunft weniger Enzyme, also in dem Fall Alkoholdehydrogenase, haben, die ja dafür verantwortlich ist, dieses Enzym, dass der Alkohol abgebaut wird. Und je länger der Alkohol im mütterlichen Blut ist, also nicht abgebaut wird, desto länger ist er natürlich auch im Kind und kann dort aufgrund der verlängerten Expositionszeit auch natürlich mehr Schädigung hervorrufen. Aber sehr wahrscheinlich ist es eben wie immer in der Medizin komplexer, als man denkt. Und die verschiedenen Faktoren spielen eben wechselseitig oder miteinander eine Rolle dafür, dass das Kind tatsächlich einen Schaden erleidet, der sich, sag mal, auch klinisch signifikant äußert. Vielleicht ganz kurz noch ein Wort, weil ich das vorher noch nicht gesagt habe. Ich habe ja gesagt, etwa 2%, das ist die statistische Schätzung der Kinder, hat eine fetale Alkoholspektrumstörung. Ich hatte einmal Zugriff auf Krankenkassendaten und dort wurde mir rückgemeldet, dass nur 0,07% der Kinder tatsächlich die Diagnose FASD bei diesen gesetzlich krankenversicherten Kindern hatten. Das heißt, wir haben einen großen Gap, also eine hohe Dunkelziffer an nicht oder vielleicht auch viel diagnostizierten Kindern in Deutschland. Und das ist natürlich eine Aufgabe für uns Ärzte, dass wir die Kinder besser rausfischen, weil wir natürlich durch die Diagnose auch ein Krankheitskonzept entwickeln können und dementsprechend die Kinder auch adäquat unterstützen und fördern können.
Und das ist ja auch das Ziel unserer heutigen Episode, dass man, wenn man damit fertig ist und die durchgehört hat, im Idealfall erkennt, ach, ich habe hier vielleicht eine Schwangere vor mir sitzen, die gefährdet ist, Alkohol zu trinken oder die es vielleicht auch tut. Und auf der anderen Seite vielleicht auch ein Kind erkennt oder einen Jugendlichen oder eine Jugendliche, wo eine FASD vorliegt. Das sind ja riesige Zahlen, 2% der Kinder, 1/3 der Schwangeren. Wieso ist das so häufig?
Ja, das liegt an unserer Gesellschaft, an unserer Kultur, sage ich jetzt mal. Ich glaube, Alkohol ist die einzige Droge, wo man sich verteidigen muss, dass man sie nicht konsumiert. Selbst die Schwangere muss an Silvester das Glas Sekt vehement ablehnen. Und entweder sie sagt dann, ich bin schwanger und soll deswegen nicht trinken, aber vielleicht will ja auch nicht jede Frau gleich jedem auf die Nase binden, dass sie schwanger ist. Also es wird ja sofort, das haben Sie sicher selber schon mal erlebt, es wird sofort, wenn man Alkohol ablehnt, gefragt, ja, wieso denn, musst du fahren oder sonst irgendwas. Das heißt, man muss sich mehr oder weniger verteidigen dafür. Das habe ich noch nie gehört, dass das so ist, wenn es um andere Drogen wie Heroin oder sonst was geht. Da denke ich, ist diese Verteidigungsstrategie nicht so. Und also wir leben in einer alkoholpermissiven Gesellschaft. Alkohol gehört zu jeder Festivität dazu. Und noch dazu, wenn das eben so was positiv Konnotiertes ist, Alkohol fördert die Gemütlichkeit und so weiter, dann ist es natürlich so, dass die Leute auch gar nicht hören wollen, dass Alkohol eben auch Schäden verursachen kann, die dann als fetale Alkoholspektrumstörung tatsächlich eine lebenslange Behinderung des Kindes bedeuten.
Jetzt mal angenommen, Sie wären Hausärztin irgendwo auf dem Land. Würden Sie einfach jede Schwangere fragen, trinken Sie Alkohol?
Ja, genau. Ich würde es wahrscheinlich nicht ganz so plakativ fragen oder so direktiv. Das funktioniert nämlich meistens nicht, auch bei anderen Dingen nicht. Wenn der Doktor fragt, Sie machen das doch hoffentlich nicht, dann kommt sofort Nein. So ungefähr, weil man natürlich gleich denkt, oh, das ist bestimmt nicht gut, wenn schon nachgefragt wird. Das heißt, ich würde es etwas mehr verpacken. Ich würde nach der Schwangerschaft insgesamt fragen, wann wusste die Mutter, dass sie schwanger ist? Hat sie ihren Lebensstil dementsprechend auch gar nicht geändert? Und ja, 70-80% der Frauen trinken Alkohol in Deutschland. Warum sollte ich das ändern, wenn ich gar nicht weiß, dass ich schwanger bin? Und ich würde eben auch fragen nach anderen Genussmitteln, sage ich jetzt mal, wieder in Anführungszeichen gesetzt. Und dann würde ich mich so rantasten. Und ich denke, dieses Gespräch, wenn man das auf Augenhöhe führt, führt eben dazu, dass die Frauen sich auch öffnen und dann auch ja wahre Gegebenheiten, sage ich jetzt mal, rückspiegeln können. Aber es ist wie bei anderen Dingen, ob das jetzt Kinderschutz ist oder psychiatrische Erkrankungen, es ist halt so ein bisschen so ein Tabuthema. Aber meine Erfahrung ist, und ich meine, ich habe hier schon die Eltern, wo die Kinder ja Auffälligkeiten haben hier im SPZ, es ist ein gesellschaftliches Problem, es ist nicht das Problem der einzelnen Frau. Es geht auch gar nicht um die Frau oder nicht nur um die Frau, die wirklich eine Alkoholkrankheit hat oder eine Suchtstörung, sondern es geht um die Allgemeinbevölkerung. Und wenn man das hinkriegt auf Augenhöhe, dann habe ich noch nie erlebt, dass eine Frau einen Beziehungsabbruch gemacht hat.
Und jetzt, Sie haben es schon angesprochen, das ist ja wirklich vielleicht auch ein kontraintuitiver Fakt, dass gerade auch bei einem hohen sozioökonomischen Status eher Alkohol in der Schwangerschaft getrunken wird. Also gerade auch bei der Privatpatientin nachfragen.
Ja, absolut. Also da gibt es eine Geschichte aus Berlin, die eine Hebamme in einer Beratungsstelle mal erzählt hat und gesagt hat, es war so die High Society Berlins und da haben dann 5 Freundinnen gemeint, es wäre doch sehr nett, jetzt gleichzeitig schwanger zu werden. Das haben sie auch irgendwie hinbekommen. Und dann haben sie sich jeden Samstag zum Sektfrühstück getroffen, ist dann eine der Schwangeren irgendwie was gelesen hat, wo stand, Alkohol ist doch nicht so gut in der Schwangerschaft. Und dann kamen also 5 High Society Damen in die Schwangerschaftsberatungsstelle und sagten, ups, da ist wohl was schiefgelaufen. Also es schützt überhaupt nicht, dass man einen höheren sozioökonomischen Status hat. Und was auch immer wichtig ist, ist, wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch einen hohen Prozentsatz an Frauen haben, die in psychosozialen Umständen leben, die nicht unterstützend sind oder zum Beispiel auch an psychischen Erkrankungen leiden. Und wo der Alkohol auch eine Art Selbstmedikation darstellt. Und der kann natürlich gerade in der Schwangerschaft, wo so viel hormonell auch Umbrüche ist und familiär und in der Paarbeziehung und so weiter, dass man da eventuell dann auch gar nicht drauf verzichten kann, muss natürlich auch klar sein und sollte wirklich kommuniziert, verbalisiert werden. Also die Hemmschwelle liegt aus meiner Sicht beim Arzt und nicht eigentlich bei der Mutter oder beim Vater, sondern tatsächlich beim Arzt, man denkt so, ja, jetzt kann ich doch jetzt nicht fragen, dann denken die so und so. Und ich denke, man muss fragen mit eben der Idee der Nichtstigmatisierung der Frage, sondern des ja normalen gesellschaftlichen Konsums, der aber auch verinnerlicht werden muss als Arzt. Dass man nicht immer denkt, ah, die hat sicher ein Alkoholproblem oder so, sondern es geht um den gesellschaftlichen Konsum von Alkohol, der vollkommen anerkannt ist.
Also ich finde das jetzt auch ganz interessant, weil ich hätte jetzt auch einen anderen Kenntnisstand angenommen. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist in der allgemeinen Bevölkerung weithin bekannt, dass Alkohol in der Schwangerschaft schädlich ist für das ungeborene Kind.
Ja, erstaunlicherweise irgendwie nicht. Selbst tatsächlich Fachkräfte, zum Beispiel Gynäkologen, zum Beispiel Hebammen, mit denen diskutiere ich immer mal wieder. In letzter Zeit zum Glück weniger. Aber vor 10 Jahren sah das auch ganz anders aus. Da hört man da so Dinge wie ein Glas Sekt in der Schwangerschaft kurbelt den Kreislauf an oder Rotwein ist gut für den Eisenmangel in der Schwangerschaft. Also da kursieren noch so Märchen, die tatsächlich wirklich schädigend sind für die Aufklärung auch. Und deswegen, also wenn es in der Fachwelt schon nicht ganz glasklar bekannt ist, sage ich jetzt mal, und auch so vermittelt wird, wie soll es dann in der Allgemeinbevölkerung so bekannt sein? Und man möchte es auch wieder nicht hören, sage ich jetzt mal. Und es ist eben auch schwierig zu akzeptieren, dass man keine Mengenangabe hat. Also wenn man dann sagt, ja gut, dieses halbe Glas Weißwein wird doch jetzt nicht geschädigt haben oder soll ich jetzt mein Kind abtreiben? Ja, das sind Sachen, die an mich herangetragen werden, wo ich sage, naja, ich kann Ihnen das nicht 100% versichern, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt was passiert ist, ist extrem gering. Ja, trotzdem empfehle ich Ihnen nicht dieses halbe Glas Weißwein, weil wir einfach keine klaren Daten haben. Und das liegt daran, dass wir echt keinen Biomarker haben, also weder im Kind noch in der Mutter. Klar, für eine echte Alkoholsucht haben wir natürlich Biomarker in der Mutter, Leberwerte etc. Aber für den rezidivierenden, geringeren oder mäßigen Alkoholkonsum haben wir eben keine Biomarker. Da gibt es sozusagen diese Bestrebungen, dass man zum Beispiel so Alkoholabbauprodukte wie Fettsäureethylester oder Ethylglucuronid im Meconium zum Beispiel des Kindes misst. Und da ist aber, da sehen Sie sofort die Problematik, weil das Meconium bildet sich halt erst in der zweiten Schwangerschaftshälfte. Dementsprechend greife ich die erste Hälfte ja gar nicht ab. Also Das ist insgesamt schwierig. Das heißt, der Biomarker fehlt. Und das heißt, alle Studien, die wir bisher haben auf der ganzen Welt, basieren auf den Aussagen der Mütter. Und es ist natürlich insgesamt schwierig. Und deswegen sagt die Fachwelt auch, wir haben keinen Cut-off. Wir haben keinen Cut-off, der erwiesenermaßen unschädlich für das Kind ist. Und ich glaube, so müssen wir eben auch fragen, wollen Sie ein Risiko eingehen für Ihr Kind oder wollen Sie es nicht? Und wenn nicht, dann eben kein Alkohol.
Also Sie haben es ja schon gesagt, auf Augenhöhe nachfragen, aber gleichzeitig auch einfach über die Risiken informieren.
Genau, das fände ich ganz toll. Und das Problem ist, der Alkohol ist ja jetzt auch im Mutterpass integriert. Er ist nur in so einer Liste von 30 Items integriert, wo wir dann häufig in den Mutterpässen sehen, dass es dann so gesamt abgehakt ist. Und wenn wir dann genauer nachfragen, was wurde denn aufgeklärt, dann ist es meistens so eine Aussage von, ach so, und übrigens reduzieren Sie mal den Alkoholkonsum. Oder ach so, und Alkohol ist nicht so gut fürs Kind. Das ist natürlich eine Aufklärung, die nicht ausreicht, sondern man muss tatsächlich die Frauen und auch ihre Partner, Partnerinnen in diese Entscheidung, Eigenentscheidung bringen, zu sagen, will ich dieses Risiko eingehen oder nicht? Und dann müssen die Ärzte auch so aufklären, dass sie sagen, wir wissen nicht, welche Menge und wann in der Schwangerschaft wie schädlich sein kann für das Kind. Aber wir wissen, dass es schädlich sein kann und zwar mit einem hohen Risiko Schaden bewirken kann. Und dementsprechend sollten Sie bitte keinen Alkohol trinken, beziehungsweise wenn Sie das nicht können, sich halt Hilfe suchen. Das ist Nummer eins. Und man sollte eben auch aufklären, was bedeutet es jetzt für das Kind? Wenn ein Alkoholschaden dann stattgefunden hat, dann bedeutet es, dass dieses Kind Störungen des Wachstums, Störungen der Gehirnfunktionen und eine lebenslange Behinderung davontragen kann. Und dann, glaube ich, bringen Sie die Eltern sehr in die Selbstwirksamkeit, zu überlegen, möchte ich jetzt das in Kauf nehmen, dass durch mein Verhalten mein Kind eventuell lebenslang behindert ist.
Gibt es da Informationsmaterialien, die ich zum Beispiel im Wartezimmer auslegen kann?
Ja, da gibt es von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung so Broschüren, Schwanger, 0 Promille. Die kann man auch umsonst anfordern als jetzt zum Beispiel Frauenarzt oder Allgemeinarzt, Hausarzt und die dort auslegen. Also die Möglichkeiten sind schon da.
In den Shownotes ein Link zu diesen Infomaterialien. Wer sollte die auslegen? Welche Disziplinen?
Ich denke ja genau bei diesen, also Frauenärzten, Allgemeinärzten, Hausärzten, aber auch Kinderärzten, weil ja ganz häufig bekommen Eltern ja nicht nur ein Kind, sondern vielleicht auch noch ein nächstes. Und dementsprechend denke ich, da würde es auch Sinn machen. Ich glaube nur, dass diese Flyer nicht das persönliche Gespräch ersetzen. Ich glaube immer noch, dass diese Beziehung von Arzt zu Patient ist wahnsinnig wichtig für die Gesundheit und auch für die Prävention. Und dementsprechend ersetzt es das, glaube ich, nicht. Es könnte zusätzlich sozusagen ja ein Faktor sein, wenn ich vor Langeweile im Wartezimmer nichts zu tun habe, dass ich dann den Flyer lese. Aber ich glaube, dieser persönliche Kontakt mit der Eindringlichkeit, die ein Arzt ja auch gegenüber der Frau und dessen Partner oder deren Partnerin gegenüberbringen kann, doch das Wichtigste ist.
Müssen wir uns da an die eigene Nase fassen? Müssen wir sagen, diese 2% FASD bei Kindern ist in gewisser Weise ein ärztliches Scheitern?
Also ärztliches Scheitern finde ich jetzt schwierig. Mir ist auch bewusst, dass natürlich gerade die Ärzte ja wirklich ganz viele Themen haben. Und dementsprechend ist es schwierig, in der kurzen Zeit, die man häufig hat in der Praxis, das auch wirklich alles anzubringen. Ich finde nur, wenn wir diese Zahlen sehen, mit ein Viertel bis ein Drittel der Schwangeren, die Alkohol konsumiert, dann ist es einfach von der Relevanz her wirklich ein wichtiges Thema. Und ich meine, 2% fetale Alkoholspektrumstörung, das bedeutet, dass es eigentlich die häufigste bei Geburt bestehende chronische Erkrankung überhaupt ist. Also häufiger als Zerebralparese, Trisomie 21 etc. Und dementsprechend denke ich schon, man sollte versuchen, es irgendwie zu integrieren und sich vielleicht auch als Arzt in der Praxis dann was zurechtlegen. Wie kläre ich denn auf und wie kann ich das tun, dass es einerseits auf Augenhöhe ist, andererseits aber auch dieses hohe Risiko der Schädigung des Kindes irgendwie beinhaltet.
Wie stehen wir denn im internationalen Vergleich? Jetzt haben wir diese 2% gehört. Wie ist das bei vergleichbaren Ländern in der EU, vielleicht auch, wenn wir mal über den Atlantik schauen?
Also in Europa ist es etwa ähnlich von der Prävalenz her, sowohl was den Alkoholkonsum in der Schwangerschaft betrifft, als auch die Prävalenz von FASD. Es gibt leider ganz wenig aufsuchende Prävalenzstudien, auch in Deutschland nicht. Es gibt in Italien eine, die geht von 2-5% aller Kinder aus. Studie schon etwas älter. Und Europa ist da schon so der Vorreiter im Alkoholkonsum in der Schwangerschaft jetzt im Vergleich zu anderen Ländern. Wobei auch USA und Kanada, die sind mit der Aufklärung schon deutlich besser, haben aber auch noch relativ hohe Zahlen an Alkoholkonsum in der Schwangerschaft.
Welche Rolle spielt Religion?
Ja, da haben wir wieder die Risikofaktoren für Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Ne? Die Religionszugehörigkeit spielt auch eine Rolle, ob man Alkohol konsumiert oder nicht. Aber jetzt wieder auf Deutschland bezogen, meine Empfehlung, sich da nicht täuschen zu lassen. Also und da spielt dann auch zum Beispiel bei muslimisch gläubigen Menschen Alkoholkonsum ja sehr wohl eine Rolle.
Ganz wichtiger und auch praxisrelevanter Hinweis. Dann wollen wir uns mal von der Prävention hinbewegen zu diesen 2% der Kinder, die ein FASD zeigen. Jetzt sind Sie ja auch eine der Co-Autorinnen der S3-Leitlinie und die teilt ja FASD ein in 4 Säulen. Also man hat dann 4 verschiedene diagnostische Säulen und je nachdem, welche Kriterien in diesen Säulen erfüllt sind, kann man dann einteilen, ob es ein fetales Alkoholsyndrom ist, ein partielles fetales Alkoholsyndrom oder eine alkoholbedingte entwicklungsneurologische Störung. Ich sage die einmal, die Säulen, da haben wir einmal Wachstumsauffälligkeiten, dann zum zweiten faciale Auffälligkeiten, drittens ZNS-Auffälligkeiten und viertens pränatale Alkoholexposition. Können Sie uns das vielleicht erklären, wie man anhand dieser Säulen dann auf eine Diagnose kommt?
Also Sie haben die 4 Säulen schon genannt. Tatsächlich ist es so, dass beim ersten Untertyp der fetalen Alkoholspektrumstörung, also dem fetalen Alkoholsyndrom, wir alle 4 diagnostischen Säulen betrachten. Das heißt, die Kinder haben Wachstumsauffälligkeiten und zwar ein Körpergewicht, Körperlänge, BMI oder Geburtsgewicht, Geburtslänge an oder unter der 10. Perzentile. Das ist die Wachstumssäule. Zweite Säule ist Auffälligkeiten des Gesichtes, also faciale Auffälligkeiten. Und hier gibt es 3 definierte Auffälligkeiten, nämlich eine kurze Lidspaltenlänge. Es geht tatsächlich darum, dass man vom inneren zum äußeren Augenwinkel die Lidspalte misst. Also nicht, das wird immer wieder falsch gesehen, dass die Augen schmal sind oder eine Ptosis vorhanden ist, sondern tatsächlich die Länge der Augen. Das zweite Kriterium facial ist das verstrichene Philtrum und das dritte die schmale Oberlippe. Und auch da ist es wichtig, die Oberlippe, da geht es nicht um die Form der Oberlippe, sondern tatsächlich um die Beurteilung der Dicke der Oberlippe. Und diese 3, die verkürzte Lidspaltenlänge, verstrichenes Philtrum und schmale Oberlippe, haben in ihrer Kombination eine Sensitivität von nahezu 100% und eine Spezifität von etwa 86%. Das ist als Screening-Marker nicht schlecht, allerdings Vorsicht halt nur für das fetale Alkoholsyndrom, wo eben alle 3 dieser Kriterien in dieser 2. Säule faciale Auffälligkeiten vorhanden sein muss. Dann die 3. Säule sind ZNS-Auffälligkeiten, die können entweder strukturell oder funktionell sein. Jetzt beim fetalen Alkoholsyndrom ist es so, dass im strukturellen Bereich eine alleinige Mikrozephalie oder ZNS-Fehlbildung ausreicht für die Diagnose, also zur Erfüllung dieser Säule. Oder aber, wenn das eben nicht vorhanden ist oder auch vorhanden ist, kann beides sein sozusagen, habe ich Auffälligkeiten der ZNS-Funktion, also Gehirnfunktion. Das kann entweder sein, dass der IQ unter 70 ist, also eine Intelligenzminderung vorliegt. Oder, und das ist auch bei FAS, diesem ersten Untertyp sehr häufig, normal intelligente, durchschnittlich intelligente oder unterdurchschnittlich intelligente Kinder mit FASD, die dann in Teilbereichen der Gehirnfunktionen signifikante Probleme haben, heißt 2 Standardabweichungen unter der Norm in neuropsychologischen Testverfahren. Und da gibt es verschiedene Bereiche, Motorik, Sprache, eben Exekutivfunktionen, Aufmerksamkeit, Verhalten, visuell-räumliche Funktionen, Rechenfertigkeiten. Das heißt auch wichtig, wir brauchen also eine ärztliche Beurteilung des Kindes. Und wenn wir jetzt nicht in dem Bereich FAS sind, wo wie gesagt die alleinige Mikrozephalie oder IQ-Minderung ausreichen würde, brauchen wir auch eine ausführliche neuropsychologische Testung. Das ist wichtig. Der 4. Bereich beim fetalen Alkoholsyndrom, also immer noch der 1. Untertyp der fetalen Alkoholspektrumstörung, ist dann die pränatale Alkoholexposition. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, dass beim fetalen Alkoholsyndrom keine Bestätigung des mütterlichen Alkoholkonsums in der Schwangerschaft vorliegen muss, weil die anderen 3 Säulen eben bereits so sensitiv und spezifisch sind, dass die Diagnose FAS gestellt werden kann. Also zusammenfassend ist es beim fetalen Alkoholsyndrom so, dass ich mindestens eine Wachstumsauffälligkeit haben muss. Ich habe drei definierte faziale Auffälligkeiten, nämlich kurze Lidspaltenlänge, verstrichenes Philtrum und schmale Oberlippe. Ich habe mindestens ein ZNS-Kriterium, Mikrozephalie oder IQ-Minderung oder mindestens drei Gehirnfunktionsstörungen in bestimmten Bereichen. Und ich habe auch die Möglichkeit, die Diagnose zu stellen, wenn ich keine Bestätigung habe, dass das Kind pränatal alkoholexponiert war.
Und das ist dann das Vollbild. Wobei ich sehe, Sie schütteln den Kopf.
Genau, ich bin da immer vorsichtig. Also es wird auch oft in der Literatur als Vollbild genannt. Ich gehe da so in letzter Zeit so ein bisschen davon ab, weil das Problem ist tatsächlich, dass wir wissen, dass Kinder mit FAS eigentlich eine bessere Prognose haben als Kinder mit partiellen fetalem Alkoholsyndrom oder alkoholbedingt entwicklungsneurologischer Störung. Dementsprechend, ja, tue ich mich so ein bisschen schwer, ist es mit diesem Schweregrad. Klar, es ist die Gesichtsentwicklung und dementsprechend natürlich auch die fazialen Stigmata, die man sieht, die haben auch was mit der Gehirnentwicklung und damit mit der Alkoholschädigung zu tun. Von daher haben Sie einerseits recht, dass es wahrscheinlich schon die schwerste Ausprägung ist. Andererseits der Schweregrad, wenn man den jetzt definiert als, wie ist die Prognose der Kinder, dann ist es sozusagen eigentlich falsch.
Aber könnte die Prognose nicht gut sein, weil man das bei dieser starken Auffälligkeit dann bemerkt und sie entsprechend Hilfe bekommen?
Ja,
das ist so.
Sehe ich auch so.
Okay, alles klar. Aber wenn wir es jetzt rein organisch betrachten, könnte man dann sagen, es ist die maximale Ausprägungsform von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft?
Ja, wobei ich sagen muss, dass die wenigsten Kinder mit FASD langfristig gesehen tatsächlich einen großen negativen Impact durch die Wachstumsstörungen oder die fazialen Stigmata haben, sondern eher eben durch die Gehirnfunktionsstörungen. Und die sind nun mal bei allen FASD vorhanden. Sodass ich auch da wieder so ein bisschen am Diskutieren bin, zu sagen, ist es wirklich der schwerste Ausprägungsgrad? Biologisch gesehen ja, klinisch gesehen eher nicht, weil alle fetalen Alkoholspektrumstörungen tatsächlich diese ZNS-Funktionsbeeinträchtigung haben.
Okay, alles klar. Aber bei den anderen beiden brauchen wir weniger Kriterien. Schauen wir uns doch einmal an, wie wir die diagnostizieren können oder wie wir da in die Richtung Diagnose PFAS oder ARND kommen.
Genau, beim partiellen fetalen Alkoholsyndrom habe ich drei diagnostische Säulen. Die erste Säule, Wachstumsstörungen, kann wegfallen. Und wir haben wieder diese drei definierten fazialen Auffälligkeiten, kurze Lidspalten, verstrichenes Philtrum, schmale Oberlippe. Und davon brauche ich zwei von drei für das partielle fetale Alkoholsyndrom. Dann die dritte Säule ist, also in dem Fall die zweite, weil es gibt nur drei, ist die ZNS-Säule. Hier brauche ich mindestens drei ZNS-Auffälligkeiten, unabhängig davon, ob sie strukturell oder funktionell sind. Das heißt, wir haben hier eine Verschärfung der Auffälligkeiten vom ZNS im Vergleich zum FAS. Und in der vierten Säule brauche ich zumindest eine wahrscheinliche Alkoholexposition in der Schwangerschaft, was bedeutet, dass ich zumindest eine mündliche Aussage einer sehr nahestehenden Person, der Mutter, in der Schwangerschaft haben muss. Das kann jetzt der Vater sein oder die Großmutter oder wie auch immer, aber es muss eine zuverlässige mündliche Aussage sein, damit ich das partielle fetale Alkoholsyndrom diagnostizieren kann. Also zusammengefasst nochmal, Wachstumssäule fällt weg. Wir haben zwei der drei definierten fazialen Auffälligkeiten, mindestens drei ZNS-Auffälligkeiten, funktionell oder strukturell und zumindest eine wahrscheinliche pränatale Alkoholexposition.
Dann fehlt nur noch ARND.
Beim ARND, alkoholbedingte entwicklungsneurologische Störung, haben wir zwei diagnostische Säulen. Die Wachstumssäule fällt weg und die faziale Säule fällt weg. Wir haben weiterhin Auffälligkeit im ZNS-Bereich und die Alkoholexposition. Das heißt, auch im ZNS-Bereich brauche ich hier mindestens drei ZNS-Funktionsstörungen oder strukturelle Auffälligkeiten. Und ich brauche hier jetzt eine bestätigte pränatale Alkoholexposition, um die Diagnose AND stellen zu können. Sie sehen auch schon die Problematik des Krankheitsbildes AND, weil Wachstumssäule und, sag mal, phänotypische Säule fällt weg. Das heißt, die Kinder sehen normal aus, sie haben keine äußeren Merkmale mehr. Das heißt, die Schwierigkeit der Diagnosestellung steigt, aber auch natürlich die Akzeptanz des sozialen Umfeldes sinkt. Weil sobald ein Kind normal aussieht, denkt man ganz häufig, das sind Erziehungsfehler, warum das Kind jetzt vom Verhalten her zum Beispiel total austickt.
Wir haben die diagnostischen Säulen bei uns im Amboss-Kapitel auch sehr übersichtlich zusammengefasst. Ein Link in den Shownotes, dann könnt ihr euch das anschauen und dann wird das auch sehr klar. Jetzt haben Sie schon gesagt, es wird häufig übersehen. Wann kann man denn draufkommen und wie?
Genau, sehr unterschiedlich tatsächlich sind die Auffälligkeiten der Kinder. Zum Teil weiß man ja schon um die Alkoholexposition in der Schwangerschaft oder auch sonstige Drogenexpositionen. Und es gibt die Einzelfälle, wo man das tatsächlich schon in den ersten Lebenstagen erkennt, wenn das denn dieser erste Untertyp fetales Alkoholsyndrom ist. Weil dann habe ich eben zum Beispiel schon ein Kind, was zu leicht und zu klein auf die Welt gekommen ist, was eine Mikrozephalie hat und was diese typischen Auffälligkeiten des Gesichtes vom fetalen Alkoholsyndrom hat. Die meisten Kinder erkenne ich später. Das heißt, so in den ersten Lebensjahren haben wir häufig Kinder, die Schwierigkeiten im Schlafwachrhythmus haben, Fütterstörungen haben, also die ganzen Anpassungsstörungen, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir eben gerade im Bereich der Entwicklung, ob das jetzt motorische, sprachliche Entwicklung ist, Auffälligkeiten, aber das ist alles noch relativ unspezifisch. Was man dann als Entwicklungsneurologin frühzeitig auch erkennt, ist so diese Aufmerksamkeitsproblematik, dass die Kinder von einem Spiel zum nächsten springen, sehr viel externe Strukturierungshilfe benötigen. Aber das sind im Prinzip alles noch so Basisfunktionen, sage ich jetzt mal. Und was wir bei Kindern mit FSD eben häufig erleben, ist, dass so gerade die höheren kognitiven Funktionen beeinträchtigt sind. Eben zum Beispiel Aufmerksamkeitssteuerung, aber dann auch so Dinge wie emotionale Regulation oder eben Exekutivfunktionen. Und gerade die Exekutivfunktionen treten fast bei jedem Kind mit FSD auf und sind dementsprechend auch ein gutes Differenzierungsmerkmal gegenüber anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel der reinen, sage ich jetzt mal, ADHS oder ADS.
Auf die Exekutivfunktion würde ich gerne noch zu sprechen kommen. Lassen Sie uns aber vielleicht noch mal zunächst in dieser Situation bleiben, wenn die Kinder vorgestellt werden. Wie gehe ich denn da dann am besten vor?
Also ich denke auch da wieder, dass es sinnvoll ist, Sie sprechen es an mit den Eltern. Fragen Sie danach, wie lief die Schwangerschaft, was gab es da für Probleme, wann wurde die Schwangerschaft erkannt? Und vielleicht können Sie sich so eben vortasten und einfach tatsächlich eine Alkoholanamnese erheben. Wenn Sie jetzt, Sie kennen ja dann Ihre Patientinnen, und dementsprechend, wenn Sie das Gefühl haben, das ist ein Thema, was ich auf keinen Fall irgendwie besprechen kann, weil diese Personen eben so gestrickt sind, sage ich jetzt mal, dann können Sie natürlich sich sehr auf die Gesundheit des Kindes fokussieren. Das heißt, Sie haben zum Beispiel Entwicklungsauffälligkeiten oder eine kognitive Beeinträchtigung oder Verhaltensstörungen, die sich nicht in die üblichen, sage ich mal, Schubladen einordnen lassen, sondern eben eher komplex in ihrer Kombination sind mit einer deutlichen Alltagsbeeinträchtigung, die ja auch wahnsinnig herausfordernd für die Eltern ist, dann können Sie natürlich den Fokus sehr gut aufs Kind legen und sagen, wir haben hier eine komplexe Problematik, die auch für Sie als Eltern sehr, sehr schwierig zu handhaben ist. Ja, und wir möchten gerne rausfinden, was die Ursache dafür ist. Und entweder finden Sie dann den Weg so rum, das anzusprechen, oder wenn das eben nicht geht oder Sie sich das nicht zutrauen, dann können Sie natürlich auch sagen, Sie überweisen in ein sozialpädiatrisches Zentrum zum Beispiel, wo man FSD-Diagnostik kann, wo ein interdisziplinäres Team ist und man dann eben auch diese neuropsychologische Diagnostik machen kann. Dann macht es natürlich Sinn, man warnt die so ein bisschen vor, dass man jetzt noch nichts über Alkohol gefragt hat oder ja, muss man sich überlegen, wie man es macht. Wenn es jetzt kein sozialpädiatrisches Zentrum gibt, die FSD-Diagnostik können, dann kann man auch überlegen, ob es eine benachbarte Kinder-Jugendpsychiatrie dort eine Ambulanz gibt, die da Ahnung haben davon. Also es lohnt sich dann einfach, diesen Schritt zu gehen und das Kind weiter zu überweisen in ein Kompetenzzentrum, sage ich es mal, oder ja.
Und wenn ich jetzt zuhöre, ich weiß, Sie sind Kinderärztin, aber wenn ich jetzt zuhöre und vielleicht mir denke, ach, vielleicht dieser erwachsene Patient, den ich habe, da könnte das ja vielleicht auch vorliegen. Wie sollte man vorgehen, wenn man den Verdacht bei erwachsenen Patientinnen und Patienten hat?
Unbedingt ansprechen. Also was wir erleben mit erwachsenen Menschen mit FSD ist, dass sie eben genau die gleichen Schwierigkeiten haben wie Kinder und Jugendliche mit FSD. Das heißt, sie kriegen ihren Alltag nicht gebacken. Ob das jetzt aufgrund der Rechenstörung ist und ich bekomme ein Gehalt und habe aber das in 2 Stunden ausgegeben, weil ich für meine ganzen Freunde das neue iPhone kaufen wollte und vergessen habe, dass ich Miete und Essen und was ich nicht was benötige, oder ich lebe im Messi-Haushalt, weil ich eben diese Planungsfähigkeit nicht habe, wie denn alles an Alltagsaufgaben zu leisten ist. Oder ich verliere ständig Jobs, weil ich es nicht schaffe, selber selbstständig aufzustehen, mich fertig zu machen und dann da auch zuverlässig hinzugehen. Sprechen Sie es an. Diese Menschen, genauso wie Kinder, wissen ja, dass irgendwas nicht funktioniert. Und sie sind eher, das ist meine bisherige Erfahrung, ja sehr erleichtert, wenn sie dann endlich verstehen, warum sie das nicht können und dass sie auch nicht Schuld daran haben. Also das erleben wir sehr, sehr häufig. Also ich glaube, das kann man für alle Menschen mit FSD, also Kinder, Jugendliche und Erwachsene sagen, ich erlebe diese Menschen als extrem anstrengungsbereit und als extrem bemüht. Das heißt, sie versuchen immer, immer, immer allen gerecht zu werden und alles richtig zu machen, aber sie schaffen es aufgrund ihrer alkoholtoxischen Gehirnschädigung halt überhaupt nicht. Und das bewirkt natürlich, dass ich irgendwann ein wahnsinnig schlechtes Selbstbild habe, in extreme Frustration gelange. Und wenn ich dann plötzlich weiß, dass ich Dinge deswegen nicht kann, weil mein Gehirn die nicht kann, dann scheint es in gewisser Weise eine Erleichterung zu sein. Und man kann natürlich dann für diese Menschen auch im Erwachsenenalter die entsprechende Unterstützung anbieten.
Jetzt nochmal zurück zu den Kindern. Was sind denn da typischerweise Vorstellungsgründe? Was wird da geschildert? Wovon gehen die Eltern selbst aus?
Also wenn das jetzt Eltern sind, die von FSD noch nie was gehört haben, dann sind Vorstellungsgründe häufig Entwicklungsstörungen jeglicher Art oder dann eher so im späteren Kindergarten oder Schulalter, dass sie mit dem jetzt zum Beispiel Schulalltag nicht zurechtkommen, ständig die Klasse stören, ständig aus dem Unterricht rausfliegen, aggressiv gegenüber anderen Kindern sind, mit dem Lernstoff nicht zurechtkommen. Und eben alles nicht wirklich jetzt nur eindeutig zurückzuführen ist auf zum Beispiel Sozialverhaltensstörung oder eine Aufmerksamkeitsstörung, sondern da ist immer noch dieses Ticken mehr, was eben gerade meistens dann die Exekutivfunktionsstörung ist. Also das ist so das, womit die Eltern kommen. Wobei ich muss dazu sagen, dass es wahnsinnig viele Kinder mit FSD gibt, die in Pflege- oder Adoptivfamilien oder auch in Kinderheimen leben. Und da erleben wir es schon häufiger, dass die direkt mit der Frage, hat mein Kind FSD, kommt mit der Idee, jetzt ich erlebe mein Kind jeden Tag und irgendwie meine normalen Erziehungstechniken, die bei meinen ganzen anderen Pflegekindern gut funktioniert haben, funktionieren hier überhaupt nicht. Und ich zweifle gerade an mir selber, ich verstehe das nicht. Und dann habe ich irgendwo einen Podcast oder eine Sendung oder sonst irgendwas gehört über FSD und denke, Mensch, das ist genau mein Kind. Und dann kommen die im Prinzip gerade so mit dem Anliegen, könnte das nicht FSD sein. Wir wollen endlich verstehen, warum das bei unserem Kind nicht so funktioniert, wie das bei unseren anderen Kindern funktioniert. Solche Mütter und Väter und Kinder haben wir natürlich auch sehr viele.
Jetzt haben Sie die Exekutivfunktionen angesprochen. Können Sie uns den Begriff vielleicht mal mit ein bisschen Leben füllen? Was liegt da vor?
Ja, also Exekutivfunktionen beinhalten sozusagen mehrere Subgruppen. Also ich gebe da jetzt mal Beispiele, damit es klarer wird. Also Kinder mit Exekutivfunktionsstörungen können zum Beispiel Ursache-Wirkungszusammenhänge nicht erkennen. Das heißt, sie können nicht vorhersehen, welche Konsequenz das eigene Handeln hat. Das heißt jetzt ganz konkret, und das sind Beispiele aus dem Alltag hier in der Ambulanz für Toxinexposition, sie zünden die Bettdecke an und bedenken nicht, dass das Haus in Flammen aufgehen kann. Sie werfen das geliebte Haustier, den Hasen, vom Balkon, weil sie nur mal gucken wollten, was passiert, und sind danach todtraurig, weil es dem Hasen nicht mehr so besonders gut geht. Aber Sie können sich jetzt auch vorstellen, was das für die soziale Interaktion auch bedeutet, weil wir ja sehr viel in der Interaktion natürlich uns auch anpassen und unser Handeln ausrichten an der Reaktion des Gegenüber. Auch das ist für die Menschen mit FSD sehr schwierig. Das heißt, sie können andere schwer einschätzen, handeln dann zum Teil für die anderen vollkommen unverständlich, unüberlegt und eben mit diesem großen Risikopotenzial. Das beinhaltet auch, dass die Menschen mit FSD häufig sehr suggestibel sind. Das ist gerade im Jugend- und Erwachsenenalter dann schwierig. Das heißt, wir haben auch eine hohe Zahl von Menschen mit FSD, die Opfer von Misshandlung, Missbrauch werden. Das heißt, das junge Mädel mit FSD, wenn da ein netter Mann mit dem Auto hält und dann sagt, ja, komm, ich nehme dich mal mit nach Hause, da habe ich so tolle, was weiß ich, irgendwas Niedliches. Die sind von dem emotionalen Alter meistens nicht so weit wie vom Lebensalter oder vom Pubertätsalter. Dann steigt dieses Mädchen wahrscheinlich ein und geht einfach mit ohne Gefahrenbewusstsein. Oder auch so Dinge wie Jugendliche werden sehr viel benutzt oder, sag mal, überredet zu delinquenten Taten. Sie sind nicht diejenigen, die die delinquenten Taten planen, aber sie machen halt mit, weil sie dazugehören wollen, weil sie so und so Schwierigkeiten haben, Freunde zu finden. Und dann sind es üblicherweise die, die halt noch dastehen, wenn die Polizei kommt. Alle anderen sind schon weg und sie lächeln die Polizei freundlich an. Das ist so die Problematik. Also das ist so der eine Bereich der Exekutivfunktionen. Der andere Bereich ist genau diese Planungsfähigkeit auch im mehrsequentiellen Handeln. Und da gebe ich immer am liebsten so einfache Alltagsbeispiele wie zum Beispiel Duschen. Weil beim Duschen wird es so klar, weil das macht eigentlich jeder, kennt jeder. Und für uns ist das eine Einzelhandlung, Duschen. Aber wenn man sich klar macht, was das für, sag mal, Sequenzen hat, diese Einzelhandlung, dann sehen wir ja, ich muss mich erst ausziehen, ich muss in die Dusche steigen, ich muss mich nass machen, einseifen, Seife wieder abwaschen, ich muss mich aus der Dusche raussteigen, mich abtrocknen und dann am besten in frische Kleidung steigen. Das heißt, es sind sehr viele verschiedene Sequenzen und die muss ich nacheinander planen und auch ausführen. Und wenn dann zum Beispiel Duschgel fehlt, dann muss ich ja wieder umdisponieren. Also das heißt, diese Planungsfähigkeit ist ganz schwierig. Das heißt, wir haben Jugendliche, die dann mit Seife und nass in die Klamotten steigen. Und das bewirkt halt, dass ein Elternteil daneben steht und sagt, hast du das jetzt gemacht? Jetzt kommt es. Das ist der nächste Schritt und so weiter. Und das ist jetzt ja nur ein Beispiel. Das kann man genauso für, ich ziehe mich an und das T-Shirt gehört halt unter den Pulli zum Beispiel. Oder für Zähneputzen oder eben aber auch für Schulalltag oder sonst irgendwas benutzen, weil auch da gibt es ja viele, viele Handlungen, die eben mehrere Sequenzen haben, die man vernünftigerweise eben so plant, dass sie nacheinander abfolgen, damit das dann auch effektiv ist. Genau, das ist das Zweite. Das Dritte, was finde ich sehr wichtig ist, ist, dass sie häufig Schwierigkeiten haben und das ist auch Exekutivfunktionsproblematik, dass sie, wenn sie in einer Situation oder bei einer Person etwas lernen, das auch auf andere Situationen oder Personen übertragen können. Jetzt personenbezogen, simples Beispiel, auf dem Schulhof in der Pause, das Kind mit FSD ist aus irgendeinem Grund überfordert und dann gibt es direkt daneben Fabian, der ihn ärgert oder der jetzt irgendwie ihm was weggenommen hat und dann wird er auf den einschlagen und dann kommt natürlich sofort die Pausenaufsicht und sagt, das geht so nicht. Und das Kind mit FSD dann ist dann auch sehr geknickt und hat es eingesehen, aber 10 Minuten später fällt also Maria zu Boden oder wer auch immer. Das ist dieser Transfer, weil er hat zwar eingesehen, dass er Fabian nicht schlagen darf, aber Maria, von der war ja überhaupt kein Wort. Oder wir haben dieses auch reale Beispiel eines Jugendlichen, der in so einem Elektroschuppen mal was mitgehen lassen hat an Elektroteil, sage ich jetzt mal, natürlich erwischt wurde, weil, wie gesagt, die Planungsfähigkeit ist nicht besonders gut. Und da schon andere, ja, kleinere delinquente Taten davor waren, kam es dann zum Jugendrichter und der hat gesagt, es geht nicht, du darfst dann nicht so ein Teil klauen und so weiter. Und das hatte dieses Kind mit FSD ja auch verstanden, aber hat dann halt ein paar Wochen später am Hauptbahnhof ein Fahrrad geknackt und mitgenommen, wurde natürlich auch erwischt. Und dann wurde natürlich gesagt, wieso hast du das jetzt gemacht? Wir haben uns doch erst gerade getroffen und du warst so einsichtig. Und dann meinte der Jugendliche halt ganz simpel, ja, aber ich habe doch gar kein Elektroteil geklaut und außerdem brauchte ich ein Fahrrad. Ja, also dieser Transfer des Gelernten, auch hier die Problematik und auch dieses impulshafte Verhalten, auch ganz typisch für Kinder und Jugendliche mit FSD, was jetzt sozusagen mit in die Exekutivfunktionsstörung reinspielt, aber eher eben dann Bereich Verhaltensstörung ist.
Da wird es ja auch schnell gesellschaftlich, ne? Wenn man jetzt natürlich diesen jungen Mann hat, wo es erkannt ist, aber wir erkennen es ja auch häufig genug nicht, dann sind die ja immer wieder einschlägig tätig und kriegen dann ja wahrscheinlich auch Haftstrafen.
Ja, ganz großes Thema. Also da ist auch USA deutlich weiter, mal zu eruieren, wie viele der Menschen in Gefängnissen hat vielleicht die Diagnose FSD und da die Problematik eben auch Exekutivfunktionsstörung. Ich kann nicht besonders gut aus Fehlern lernen, wenn ich eine Exekutivfunktionsstörung habe. Dementsprechend ist es natürlich schwierig, diese Menschen im Justizsystem gerecht zu behandeln und sie auch wieder in die Gesellschaft zu integrieren.
Jetzt ist es ja beim Alkohol so, da gibt es ja Berechnungen, was kostet Alkohol die Gesellschaft jährlich. Da geht dann natürlich sowas wie Krankenhauskosten mit ein, aber auch so etwas wie Arbeitsausfall. Wissen Sie, ob das FASD damit reingerechnet ist oder ob es Zahlen gibt, wie viel das die Gesellschaft pro Jahr kostet?
Also es gibt meines Wissens keine Zahlen, wo FSD in die Kostenkalkulation mit einfließt, jetzt gesamt, sage ich jetzt mal, als zum Beispiel Fehltage oder sonst irgendwas. weil wir die Problematik haben, dass ja viele Menschen mit FSD gar nicht diagnostiziert sind. Von daher gibt es da, glaube ich, keine zuverlässigen Daten. Es gibt tatsächlich Studien aus dem skandinavischen Raum, wo man davon ausgeht, dass ein Kind mit FSD im Alter von 0 bis 16 Jahren etwa 1 Million Euro zusätzlich kostet. Und man muss da beachten, das ist bis 16 Jahre. Das heißt, alles, was dann eben auch unterstützte Ausbildung, unterstütztes Wohnen, unterstütztes Berufsleben angeht, ist dann nicht mit reingerechnet.
Unterstützung ist ein gutes Stichwort. Wie sollten wir denn vorgehen, wenn wir eine Störung aus dem Spektrum der FASD diagnostiziert haben?
Ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, tatsächlich erstmal die Diagnose. Also das möchte ich nochmal betonen, einfach deswegen, weil wir eine Unterdiagnostik haben in Deutschland. Und nochmal, ich möchte jetzt nicht, dass FASD jetzt eine Modediagnose wird. Das wäre eine Katastrophe, weil natürlich FASD schon ein gewisses Stigmatisierungsrisiko beinhaltet. Ja, sowohl für die Mutter, die leibliche Mutter, als auch natürlich für das Kind. Deswegen gibt es auch die Leitlinie, dass man wirklich versucht, möglichst korrekt zu diagnostizieren. Die Diagnose selber birgt ein Krankheitskonzept, nicht nur für den Arzt, sondern eben auch für zum Beispiel die Eltern und auch zum Beispiel für das Kind. Und was wir erleben, ist, dass die Eltern dann deutlich besser ihre Erwartungshaltung ändern können, auch die Perspektive des Kindes deutlich besser immer wieder einnehmen können und dementsprechend dann ihre Erziehungsstrategien deutlich anpassen können. Also sehr viel kleinschrittigere Ziele setzen, auch die sehr, sehr kurzfristig belohnen, verstärken etc. Das sind so Sachen, die man im Alltag halt dann sehr gut meistern kann auch. Und bei den Kindern ist es auch so, dass wir schon erleben, dass viele auch eine gewisse Erleichterung verspüren, weil sie sagen, okay, mein Gehirn macht das jetzt irgendwie nicht mit. Dann muss man nur den Dreh noch rausbekommen, dass sie dann gerade so als Jugendliche sich nicht drauf ausruhen und sagen, ja gut, ich kann ja nichts dafür, mein Gehirn macht das halt nicht. Ja, da sind die Jugendlichen mit FASD genauso wie andere Jugendliche auch. Ich habe ganz gerne irgendwie Bequemlichkeit und Ausflüchte, dass irgendwas nicht klappt. Aber dann muss man natürlich sagen, okay, ja, aber dein Gehirn kann ja trotzdem ganz viel. Und so ist es ja auch. Also wir haben wirklich jedes Kind mit FASD, was ich bisher erlebt hat, hat seine Stärken. Ob das jetzt im sozialen Bereich ist, dass sie wahnsinnig gut mit jüngeren Kindern oder mit Kindern mit Körperbehinderungen umgehen können oder musikalisch sind oder im Volleyball sonst was sind, Cello spielen und so weiter. Das heißt, wir haben auch viele Stärken und ich glaube, da ist ganz viel an, sag mal, Psychoedukation fürs Kind und für die Eltern vorhanden, um zu verstehen, wie kann ich die Stärken meines Kindes überhaupt sehen und wie kann ich die dann auch einsetzen, um Schwächen zum Teil zu kompensieren. Und dann ist es eben sehr unterschiedlich, welche Therapien dann tatsächlich für das jeweilige Kind notwendig sind, weil das neuropsychologische Profil von diesen Kindern auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Habe ich vorhin bei der Diagnostik nur ganz kurz angesprochen. Also man braucht ja mindestens diese 3 Gehirnfunktionsbeeinträchtigungen, aber das bedeutet auch, wenn ich eben mehrere zur Auswahl habe als 3, dann sind die neuropsychologischen Profile auch vollkommen anders. Das heißt, man muss sehr individuell überlegen, braucht dieses Kind Ergotherapie zum Beispiel? Und wenn Therapie, zum Beispiel Ergotherapie, dann bitte eben sehr alltagsnah, weil wir haben auch schon besprochen, dass die Kinder halt häufig diese Transferschwierigkeiten von Gelernten haben, sodass man versuchen muss, jegliche Therapie möglichst alltagsnah zu gestalten. Und gerade im späteren Alter, wenn die Kinder auch selber mit diesen Fragen kommen, warum hat meine Mama denn Alkohol getrunken, jetzt ist mein Gehirn kaputt und ich kann nicht so sein wie die anderen, das ist natürlich viel auch Wut und auch Trauerverarbeitung mit dabei. Da ist natürlich dann schon auch sinnvoll, dass man psychologisch unterstützt und auch so Dinge wie Aufmerksamkeitsregulation, Verhaltensregulation, das sind ja Sachen, die man zum Beispiel verhaltenstherapeutisch sehr gut auch unterstützen kann.
Und was die medikamentöse Unterstützung angeht, da würde ich vielleicht auch einmal auf unser Amboss-Kapitel hinweisen. Da haben wir auch, was die einzelnen Komplexe angeht, also beispielsweise zur Verbesserung der Aufmerksamkeit, Konzentration, bei Epilepsie, bei Störungen der emotionalen Regulation oder auch bei Schlafstörungen Medikationsbeispiele aufgeführt, wie man da unterstützen kann. Und wir haben auch in der Sektion Tipps und Links ganz viele Hinweise zur Psychoedukation, zum Beispiel diesen Coaching-Families-Programmen. Und natürlich auch zum deutschen FASD-Kompetenzzentrum Bayern. Auch da verlinken wir hin und da haben Sie ja auch Aktien drin, sag ich mal, oder die Finger im Spiel.
Genau, die Aktie ist verdient damit leider nichts. Nein. Genau, das deutsche FASD-Kompetenzzentrum Bayern ist ein Projekt, was vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und Prävention und vom Bundesgesundheitsministerium gefördert wurde. Förderung ist jetzt leider ausgelaufen. Wir werden aber weiter gerade noch finanziert von der Robert-Vogel-Stiftung. Und wir bieten eben Beratung an, auch sehr zeitnahe Unterstützungstermine für Familien und Kinder mit FSD, aber auch für Schwangere oder deren Partner, die sich informieren wollen über Alkohol in der Schwangerschaft. Und wir versuchen auch durch digitale Tools, das jetzt eine Eltern-App FSD ist oder auch für die Versorgung Complexity Signature FSD, das ist alles frei verfügbar für jegliche Fachkräfte, können Sie da auf unserer Homepage downloaden, um die Versorgung der Kinder mit FSD zu verbessern.
Auch da ein Link in den Shownotes und wie gesagt auch bei uns im Amboss-Kapitel. Jetzt haben Sie es schon gesagt, Sie sind aus der Förderung, aus der staatlichen raus. Wenn Sie jetzt Bundeskanzlerin wären mit einer absoluten Mehrheit im Bundestag, was würden Sie hinsichtlich FSD und Alkoholprävention in der Schwangerschaft unternehmen?
Also ich denke, es müsste einfach mal auf diese ganz große politische Fahne geschrieben werden. Ich glaube, das ist das Problem. Es gibt sehr viele Präventionskampagnen, die sind dann regional, sie sind auch nicht unbedingt immer wissenschaftlich begleitet. Wir haben mehrere Projekte zur Verbesserung der Versorgung, aber die sind auch immer endlich. Also es ist so dieses, ja, das ist mal wirklich so ein großes politisches Thema wird. Das finde ich fantastisch, weil ich eben immer noch der Meinung bin, dass es so wahnsinnig relevant ist für die Gesellschaft und für die Gesundheitspolitik allgemein. Und ja, eigentlich auch nicht nur für die Gesundheitspolitik, weil, wie gesagt, da hängt Schule dran, da hängt Berufsleben dran. Das heißt, wir hätten auch noch einige andere Ministerien, die eigentlich da deutliches Interesse dran haben sollten, aufgrund dieser hohen Prävalenzzahlen. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir also wünschen, dass die Ministerien zusammenarbeiten, um dieses Thema mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich würde mir auch wünschen, dass da natürlich mehr an finanziellen Möglichkeiten vorhanden sind. Die Forschung im Bereich FSD in Deutschland ist extremst gering, was einfach auch daran liegt, dass dieses Thema, wie schon gesagt, nicht so besonders sexy ist. Wir können diese Kinder nicht heilen. Alkoholkonsum ist eher positiv konnotiert. Man will gar nicht wissen, was der Schaden ist und was uns dann als denjenigen, die da mit Herzblut dabei sind, sage ich jetzt mal, die FSD-Experten-Community, das bin ja nicht nur ich, sondern das ist ganz über ganz Deutschland verstreut, die haben dann die Probleme, wenn sie Projekte beantragen wollen, dass dann sozusagen die medizinischen Geldgeber sagen, ach nee, das ist ja eher was Politisches. Und die Politiker sagen, naja, das ist doch eher Medizinbereich, da können wir ja gar nicht fördern. Und das macht es wirklich schwierig. Und ich denke, die Menschen mit FSD haben eigentlich ein Recht darauf, besser versorgt zu werden. Und die Versorgung ist in Deutschland einfach in keinster Weise irgendwie ausreichend.
Starke Worte hier zum Abschluss. Ich fasse die wichtigsten Punkte der heutigen Episode nochmal in den Take-Home-Messages zusammen. Alkoholkonsum in der Schwangerschaft ist weiterhin wahnsinnig häufig. Ein Viertel bis ein Drittel der Schwangeren trinkt während der Schwangerschaft Alkohol. Die Prävalenz von Kindern mit FASD wird auf 2% geschätzt. Umso wichtiger ist es ärztlicherseits, Schwangere auf einen möglichen Alkoholkonsum anzusprechen. In das Spektrum der FASD gehören das fetale Alkoholsyndrom, das partielle fetale Alkoholsyndrom und die alkoholbedingte entwicklungsneurologische Störung. Wenn wir zwischen diesen Diagnosen unterscheiden wollen, bemühen wir 4 diagnostische Säulen. Erstens Wachstumsauffälligkeiten, also Gewicht, Körperlänge, BMI. Zweitens faciale Auffälligkeiten, kurze Lippenspaltenlänge, verstrichenes Filtrum, schmale Oberlippe. Drittens ZNS-Auffälligkeiten, strukturell zum Beispiel wie Mikrozephalie, aber auch funktionelle Epilepsie, Intelligenzminderung, Entwicklungsverzögerung der Sprache, gestörte Exekutivfunktion, gestörte Feinmotorik und Koordination und noch viele weitere. Und viertens mütterlicher Alkoholkonsum während der Schwangerschaft, ja oder nein, beziehungsweise bestätigt oder unbestätigt. Wenn wir jetzt die einzelnen durchgehen und mit dem fetalen Alkoholsyndrom anfangen, dann sehen wir grob gesagt die meisten Kriterien dieser Säulen erfüllt. Das heißt, wir haben Wachstumsauffälligkeiten, wir sehen alle 3 Kriterien der facialen Auffälligkeiten erfüllt und zusätzlich sehen wir mehrere ZNS-Auffälligkeiten, darunter die Mikrozephalie und oder eine Intelligenzminderung. Hier ist die Klinik so eindeutig, dass der Alkoholkonsum während der Schwangerschaft nicht zwangsläufig bewiesen sein muss. Beim PFAS sind entsprechend nicht so viele Kriterien erfüllt, deswegen partiell. Die Wachstumsauffälligkeiten müssen beispielsweise nicht zwingend zu sehen sein. Dafür sehen wir aber mindestens 2 faciale Auffälligkeiten, mindestens 3 ZNS-Auffälligkeiten und der Alkoholkonsum während der Schwangerschaft sollte hier zumindest wahrscheinlich sein. Beim ARND braucht es keine Wachstumsauffälligkeiten und es braucht auch keine facialen Auffälligkeiten. Wir sehen aber mindestens 3 erfüllte ZNS-Auffälligkeiten und, weil wir natürlich hier entsprechend weniger Symptome sehen, brauchen wir einen bestätigten Alkoholkonsum während der Schwangerschaft. Therapeutisch stehen Psychoedukation und Coaching der Familien im Vordergrund. Wir brauchen Logopädie, Ergo-Physio-Psychotherapie. Medikamentös kann man symptomatisch unterstützen. Je früher wir eine Diagnose aus dem FASD stellen, desto eher können wir helfen. Idealerweise gelingt es uns aber als Gesellschaft, Alkoholkonsum in der Schwangerschaft so weit wie nur irgendwie möglich herunterzufahren. Hier sind vor allem auch wir Ärztinnen und Ärzte gefordert. Ansprechen, ansprechen, ansprechen lautet die Devise. Frau Professorin Landgraf, gibt es denn noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Ja, ich schätze jede Frau, die mir erzählt, dass sie Alkohol in der Schwangerschaft konsumiert hat, sehr, sehr hoch. Das heißt, die Wertschätzung, die sie gegenüber ihren Patientinnen, wenn es jetzt Erwachsene sind, also Frauen in der Schwangerschaft zum Beispiel, entgegenbringen, die fällt direkt auf sie zurück. Das heißt, ich möchte diesen Punkt der Nichtstigmatisierung nochmal betonen und der Hemmschwelle, die bei Ihnen als Arzt liegt. Das ist das eine, was ich betonen möchte. Und das zweite, was ich betonen möchte, ist, die Kinder mit FASD können ihren Platz in der Gesellschaft finden, sind wahnsinnig tolle Kinder, sie haben alle ihre Stärken und sie können durch Unterstützung wirklich auch ein gutes Leben finden, eine gute Partizipation erleben und auch tatsächlich ihre Kompetenz, ihre Kapazitäten in die Gesellschaft einbringen. Und auch das möchte ich nochmal klar darstellen, dass die Anstrengungsbereitschaft dieser Kinder mit FASD auch sehr wertgeschätzt werden sollte durch das Fachpersonal.
Sagt Professorin Miriam Landgraf, Kinderärztin und Psychologin am LMU-Zentrum für Entwicklung und komplex chronisch kranke Kinder. Professorin Landgraf, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren.
Vielen Dank für das Gespräch.
Und bei euch zu Hause bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr die Amboss-App noch nicht runtergeladen haben solltet, probiert es doch einfach mal aus. Einen Monat kann man Amboss kostenlos testen und dann seht ihr, ob das was für euch ist oder nicht. go.amboss.com/amboss-entdecken, da kommt ihr auf unsere Homepage, dann könnt ihr direkt loslegen mit dem Handy, auf dem Desktop, ganz wie ihr wollt. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Amboss-Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr mit euren Kolleginnen und Kollegen drüber sprecht. Das wäre natürlich klasse. Ansonsten macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.